Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
Wir kommen zu den Hörspielpremieren im August. Unser Gastkritiker ist Christian Deutschmann und der hat sich diesmal drei aktuelle Produktionen genauer angehört.
Im Zeichen des ARD-Radiofestivals steht der kommende Monat. Fürs Hörspiel hieß das bisher mehr Ruhe in den Studios, mehr Wiederholungen im Programm. Das scheint inzwischen anders geworden zu sein, denn schauen wir auf den kommenden Monat, so gibt es einiges Neues zu entdecken. Und eines fällt auch noch auf. Der Griff in Realitäten verbindet sich hier, zumindest in den Stücken, die ich Ihnen vorstellen möchte, mit viel künstlerischem Kalkül. Selten für ein Hörspiel, das sich so gerne in abgehobenen Welten bewegt. Nehmen wir den Beitrag, den Christine Nagel mit Studierenden der Berliner Universität der Künste erarbeitete. Ein bewegender Rückgriff aufs Leben der von der Nazi-Diktatur Verfolgten. Da ist einmal das Schicksal des Schauspieler-Ehepaares Meta und Joachim Gottschalk, er sogenannte Aria und gefeierter UFA-Star, sie Jüdin und mit Berufsverbot belegt. Als er vor die Wahl gestellt wird, sich von seiner Frau zu trennen und damit deren Deportation zu riskieren oder selbst nicht mehr spielen zu können, beschließen beide in den Tod zu gehen. Ereignet hat sich das 1941. Kurz nach Kriegsende schreibt der große Regisseur und spätere Intendant der Münchner Kammerspiele Kurt Schweikart, er war mit dem Ehepaar befreundet und ob seiner politischen Einstellungen selber unter Druck geraten, über den Fall eine Novelle als Vorlage für den berühmt gewordenen Film »Ehe im Schatten« des DEFA-Regisseurs Kurt Metzig. Schweikarts Vorlage, erst kürzlich wiederentdeckt, trägt den Titel »Es wird schon nicht so schlimm«, ein Titel, der uns heute noch frösteln lässt. Denn er weist auf Illusionen, die so oft tödlich waren. So beginnt denn die Erzählung mit der Schilderung sommerlicher Freuden einer Künstlerschar. Schweikart gibt den realen Personen fiktiven Namen, die noch einmal einen Urlaubsfrieden genießen, bevor alle in jenen Alltag zurückkehren, der vom neuen Kurs der Nazis bestimmt ist. Techteleien also, Rivalitäten, Verstimmungen, ein Hauch von Jules und Jim. Dann zieht sich die Schlinge zu. Lilly, die unter die Rassengesetze fällt, darf nicht mehr spielen. Gregor, der Schauspielerkollege, der sie schützen will, heiratet sie nur aus deiner dummen Anständigkeit, wie sie ihm später vorhält. Doch die Ehe steht seiner Karriere im Weg und so nimmt alles seinen Lauf. Nachspielen lässt sich das heute schwer, zu groß die Gefahr von Rührseligkeit. Einen anderen Weg ist Christine Nagel gegangen. Sie inszeniert gleichsam Annäherungen an eine Geschichte und einen Text. Wir wohnen einem Probe- und Leseprozess bei. Zwischendurch wird auch gespielt und die Musikeinwürfe schaffen eine düster-melancholische Stimmung. Wie hier, als erstmals von einer Säuberung unerwünschter jüdischer Mitwirkender am Theater die Rede ist.
Eine Versammlung des künstlerischen Personals findet statt. Ein Beauftragter des Propagandaministeriums spricht. Wir sind Kameraden, nicht Kollegen. Geht mir mit dem alten Kollegialitätsbegriff. Die alte Bühnengenossenschaft, der gewerkschaftliche Gedanke hat innerlich und äußerlich versagt. Was ihr braucht und was ihr bekommen sollt, ist die Autorität, die euch halten und stützen wird wie nie zuvor. Ihr braucht keine Sorgen mehr, um den Geschäftsgang zu haben. Ihr seid Künstler. Um das andere werden wir uns kümmern.
Dem Redner dankt der Schauspieler Gallenkamp, der neue Fachschaftsfunktionär, ein früherer Offizier.
Nach dem Appell finden sich einige der Kollegen im Konversationszimmer zusammen. Man bespricht die Rede, sehr zurückhaltend. Man prüft sich gegenseitig. Nicht jedem ist zu trauen.
Nur Malchow. Der junge Bühnenbildner erklärt offen, die Rede sage ihm nichts, er hätte es vorgezogen, wenn der Herr sich präziser ausgedrückt hätte.
Eine ältere Schauspielerin verwarnt ihn leicht, dabei lächelt sie immer freundlich.
Ach was, sagt Malchow. Ich hätte zum Beispiel ja nie gewusst, wie sich der Mann zu Kurt Bechstein und Lilli Heumann stellt.
Wann kommt denn die Heumann, fragt Gallenkamp.
Ich denke morgen.
Hören Sie, Gregor, ich möchte Sie keinesfalls verletzen, aber wir wollen als Arbeitskameraden doch ehrlich gegeneinander sein.
Und kein Wort gegen die Heumann als Schauspielerin, aber wir dürfen uns nichts vormachen. Letzten Endes wird sie doch nun mal leider für das Theater untragbar.
Malchow mit einem erschrockenen Blick auf Gregor versucht, Geilenkamp zu unterbrechen. Aber der lässt sich nicht aufhalten.
Und gerade heraus, wir wollen das nicht mehr hier.
Was redet dieser Mensch eigentlich? Ist er verrückt geworden?
Aber das ist ja nicht alles objektiv. Wir wissen ja, es hat persönliche Gründe.
Es eben nicht. Eben nicht, Sie Schwachkopf. Wenn Sie wüssten.
Das werden Sie bereuen.
Jetzt nehmen Sie ihn doch nicht so ernst, Gregor. Es wird schon nicht so schlimm.
Exzellent versteht es die Regisseurin, mit einer jungen Generation von Schauspielern zu arbeiten. Keine falschen Töne schleichen sich ein, alle verstehen es, Neugier auf einen sprachlich doch eher veralteten Text mit Anteilnahme am dort geschilderten Geschehen zu verbinden. Dabei wird die Gefahr des allzu labormäßigen umgangen, wie sie sich in einer solchen Textbehandlung schnell einstellen kann. Es ist gerade diese Version einer längst vergangenen Geschichte, die einen heute wieder packt. Es wird schon nicht so schlimm, ist am 25. August auf RBB Kultur zu hören. Auch meine zweite Empfehlung hat Umwege hinter sich. Im Staniolpapier, ein Stück des jungen Autors Björn S.C. Deigner, war zunächst Theatervorlage, geriet dann aber in die Mühle einer Regie, die den Autor zur Aussage bewogen, dass dies nicht mehr sein Stück sei. Hier nun regiert der Text. Keinerlei Musik, kaum Geräusche, reiner Monolog. Aber was für einer. Wieder ein Lebenslauf nach einer wahren Begebenheit und mit ihm Szenen aus dem Leben einer Frau, die alles mit sich machen lässt, weil sie es nicht anders weiß und kann und offenbar auch nicht will. Ein Stück wahres Leben begegnet uns hier. Eine Maria, die viel hinter sich hat. Kindheit zwischen abwesender Mutter, alkoholkrankem Vater und dem pädophil grapschenden Freund der Familie, einige Zeit in der Psychiatrie, dann Barfrau und Leben auf dem Strich. Da gibt es Liebe und Hiebe, viel Arbeit, aber auch schöne Momente, auch dann, als sie ihren Zuhälter begegnet.
Und dann traf sie den einen. Für den hätte sie alles gemacht. Alles, sagt Maria, ohne zu zögern. Die Zahnspange hinter den Lippen versteckt, zeigt Maria ihr schönstes Lächeln. Stellt sich in Positur, wie das eine 16-Jährige ebenso versucht. Auf wackligen Beinen, aber mit durchsichtiger Bluse und zu kurzem Rock. Ein schönes, ein junges Mädchen ist Maria. Fast noch unsichtbar. Aber eben nur fast. Und der eine sieht sie, und erkennt sie. Der eine ist mächtig stark, nimmt sie in den Arm und sagt: Hier bist du sicher, verstehst du? Hier kommt nichts an dich ran. Und der eine hebt sie hoch und sagt: Du wiegst ja fast nicht, Süße. Bist du sicher, dass du nicht aus Zucker bist? Und der eine lacht mit ihr und sagt: Dann darfst du ja nie in den Regen kommen, sonst löst du dich ja auf. Und das will er nicht und sie auch nicht. Sie will bei ihm sein. Was sie für ihn machen würde. Na, alles.
Keine Larmoyanz spricht daraus, fast so etwas wie Stolz. Ich habe keine Angst, sagt sie, und ich war immer hart im Leben. Als Prostituierte hat sie Begegnungen mit Fremden, mit Verheirateten, Obdachlosen, durchschaut sie in ihren verborgenen Sehnsüchten, hört sich Geschichten an und merkt sie sich, genießt diese seltsame Form von Nähe. Auch da noch, als ein gewisser Hans-Dieter sie mit ins Auto nimmt und halb tot schlägt. Sie rappelt sich hoch, macht weiter. Wie geht das eigentlich, reden, sagt sie sich, als sie später im Stuhlkreis einer Gesprächstherapie sitzt. Sie schafft es nicht, bleibt stumm. Erst hier in diesem Stück gewinnt sie Sprache, wird aus dem Werkzeug anderer ein selbstbewusstes Ich. Großartig, wie Josephine Platt das alles in einen Schwebezustand zwischen Ruppigkeit und plötzlicher Wärme versetzt. Wie sich ihre tonlos gehärtete Stimme auffächert, versteinert, Töne frostiger Entschiedenheit hervorbringt und gleich darauf weich wird, wie sie den Tonfall anderer Figuren annimmt. Großartig aber auch die Regie von Luise Vogt, die bei allen Stückelungen, harten Schnitten, scharfen Geräuscheinblendungen doch einen Raum schafft, in dem sich ein Leben voller Widersprüche ausbreitet. SWR 2 sendet das Stück am 18. August. Was soll man schließlich sagen zu Michael Lenz und dessen ebenso ausufernden wie kühlen Sprachmanövern? Die einen ärgert's, die anderen freut's. Meisterschaft verraten sie alle. Hörspiel Hölle ist ein Auszug aus seinem 1000-seitigen Roman Schattenfroh, einer sprach- und bildgewaltigen Abrechnung mit der eigenen Familie und dem rheinischen Katholizismus. Da sind einmal die drastischen Bildwelten einer Hölle, in denen wir Motive von Hieronymus Bosch erkennen. Und da ist etwas, in das der Autor selbst verwickelt ist, eine Art Inquisition, sie erinnert an Kafka. Eine Verbrüderung der Eltern mit der Gerichtsbehörde. Ein Urteil, das den Angeklagten zu immerwährender Dunkelheit seiner Kindheit verdammt. Schließlich dessen Kindheit selber, beherrscht von Monstern und Chimären, vom ganzen Arsenal einer ebenso sinnesfrohen wie erstickenden Gläubigkeit. Subjektloses, freies Schweben in Imaginationen, so könnte man das nennen, durchbrochen von Hinweisen auf eine reale Kindheit. Wie meist in den Radioarbeiten dieses Autors schart sich hier ein Grüppchen Getreuer um seinen Meister. Man redet von Free-Jazz-Elementen animiert, durcheinander, ist sich uneinig, fällt sich ins Wort, steigert sich auch mal in ein derart rasendes Tempo, das einem Hören und Sehen vergeht.
Durch einen krötenbesetzten Torbogen schreitet eine unansehnliche Gestalt, mehr Tier als Mensch,
eher umgekehrt,
mit rot glühenden Augen und einem vergitterten Hochofen mit glühenden Kohlen als Bauch, den ihr mit einem Reißverschluss versehenes schwarzes Gewand als dreieckiges Auge Gottes erscheinen lässt. Auf ihrem Kopf trägt sie einen grünen Turban, von dem nach links und rechts grüne, im oberen Drittel mit Perlen verzierte Tücher wallen.
Mit Muscheln, das sind Tränen.
Der Höllenbrand im Bauch schlägt durch ihr Haupt. Ihr Maul hat sie weit aufgerissen. Es zeigt vier spitze Eckzähne vor dem feuerflammenden Schritt. Als Zeremonienmeister trägt sie eine vierfache Sense, mit der sie mir vierfach das Wort im Mund herumdrehen wird. Die Gestalt klopft mit der Sense laut auf den Boden.
Wieso denn laut?
Die Gestalt kündigt etwas an.
Ja, ich weiß was.
In dieser Weise geht das eine Stunde lang und immer wieder eröffnen sich neue Welten. Wie faszinierend die Hölle sein kann, wie unerschöpflich in ihren Bildern, im Ausmalen von Schreckens- und Todesszenarien bis hin zur Kreuzigung Jesu. Ein Reiz scheint für Lenz auch darin gelegen zu sein, einer jahrhundertealten Andachtslyrik die Haltung salopper Aufgeklärtheit entgegenzusetzen. Da schmuggeln sich auch einmal Verse des Mystikers Angelus Silesius ein. Immer wieder landet Lenz in der eigenen Kindheit, beschwört den Vater, zugleich Gott und Luzifer, Bürokrat und Haustyrann, erinnert sich eines frommen Bildwerkes, das über seinem Bett hing und ihn bis heute verfolgt. Es sind Suchbewegungen, die er hier unternimmt, und da zählt eine Kohärenz irgendwelcher Art wenig. Wir ahnen, wie lustvoll, wenigstens für den Autor, die späte Abrechnung mit den Schreckbildern der Kindheit sein kann. Aber hören wir uns das auch bis zum Ende an? Hörspiel Hölle wird am 16. August auf Bayern 2 gesendet.
Christian Deutschmann war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen.